Wenn wir Schlagzeilen über Kriege, Machtkämpfe und Krisen lesen, drängt sich die Frage auf, wohin die Geschichte dieser Welt steuert. Die Offenbarung zeichnet kein harmloses Zukunftsbild, sondern spricht von einer Zeit, in der Gericht und Gnade sich in bisher unbekannter Schärfe begegnen. Hinter politischen Entwicklungen, militärischen Bewegungen und geistlicher Verführung steht ein unsichtbarer Kampf, den Gott selbst souverän lenkt. Gerade die Szene der sechsten Posaune öffnet einen Blick in diese letzte Zuspitzung der Geschichte und hilft, Gottes Linie vom Kreuz bis zum Endgericht zu erkennen und heute im Licht dieser Wahrheit zu leben. Die sechste Posaune, Gericht aus der Perspektive des Altars. Wenn die sechste Posaune ertönt, hört Johannes eine Stimme nicht aus einem entfernten Donnern des Himmels, sondern aus den vier Hörnern des goldenen Altars vor Gott. Dieser Ort ist aus der Schrift vertraut, dort wurde das Blut des Sühnopfers hingestrichen, um zwischen einem heiligen Gott und einem schuldigen Volk eine Brücke zu schlagen. In 3. Mose Kapitel 16 Vers 18 heißt es, und er soll hinausgehen zu dem Altar, der vor dem Herrn ist, und für ihn Sühnung erwirken. Und er nehme von dem Blut des Jungstiers und von dem Blut des Ziegenbocks und tue es ringsherum an die Hörner des Altars. Der Altar ist der Ort der Stellvertretung, der Ort, an dem das Gericht über die Sünde auf ein anderes Haupt gelegt wird, damit der Sünder leben kann. Wenn nun ausgerechnet von dort der Befehl zum Lösen der vier gebundenen Engel ausgeht, wird sichtbar, dass Gottes endzeitliches Gericht vor dem Hintergrund seines bereits vollbrachten Erlösungswerks steht. Die Posaunengerichte sind nicht das Auflodern eines launischen Zorns, sondern die konsequente Seite derselben Wirklichkeit, die am Kreuz als Liebe und Erbarmen erschienen ist. Das Blut des Sühnopfers wurde zur Sühnung, das heißt zur Erlösung, an die vier Hörner des goldenen Altars, des Räucheraltars, getan. Die Stimme, die aus den vier Hörnern des goldenen Altars kommt, macht deutlich, dass Gottes Gericht über den Menschen auf der Erlösung Christi beruht, weil die Menschen nicht an die Erlösung Christi glauben, sendet Gott sein Gericht. Wer den goldenen Altar sieht, sieht im Licht des neuen Bundes das Kreuz Christi. Dort ist das Blut des Lammes vergossen worden, das Sündopfer und zugleich das Brandopfer unserer Erwählung. Gottes Gericht über die Menschen gründet sich darum auf eine bereits angebotene Rettung. Verurteilt wird nicht, weil es keine Rettung gäbe, sondern weil die angebotene Rettung verworfen wird. Wer das Blut am Altar ignoriert, stellt sich unter das Feuer des Altars. Die Ablehnung des gekreuzigten und auferstandenen Christus lässt den Menschen nicht in einem neutralen Raum zurück, sie stellt ihn in den Gegensatz zu Gott und öffnet ihn zugleich für Täuschung und dämonischen Einfluss. In diesem Licht trägt jede Posaune eine doppelte Botschaft, sie verkündigt die Heiligkeit Gottes, der das Blut seines Sohnes ernst nimmt, und sie ist zugleich ein letzter, dringlicher Ruf zur Umkehr, damit der Mensch sich noch unter dieses Blut stellen kann. Wer heute auf die Stimme vom Altar hört, entdeckt, dass hinter den harten Tönen des Gerichtes das gleiche Herz steht, das in Jesus über den verirrten Menschen geweint hat. In dieser Gewissheit kann man den Ernst der Gerichte sehen, ohne zu verzweifeln, das Lamm, dessen Blut am Altar spricht, bleibt auch in der Offenbarung der Herr der Geschichte. Und der sechste Engel posaunte, und ich hörte eine Stimme aus den vier Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott ist. Und er soll hinausgehen zu dem Altar, der vor dem Herrn ist, und für ihn Sühnung erwirken. Und er nehme von dem Blut des Jungstiers und von dem Blut des Ziegenbocks und tue es ringsherum an die Hörner des Altars. Die Perspektive des Altars bewahrt davor, die Gerichte Gottes als dunkle Gegenwelt zum Evangelium zu sehen. Sie sind die andere Seite derselben heiligen Liebe, die sich in Christus hingegeben hat. Wer sein Leben heute im Licht dieses Altars ordnet, findet eine tiefe Nüchternheit gegenüber Sünde und Götzendienst, aber zugleich einen starken Trost. Das letzte Wort über unserem Leben spricht nicht das Gericht, sondern das Blut, das schon geflossen ist. Aus dieser Sicherheit wächst der Mut, sich Gottes Heiligkeit zu stellen, falsche Sicherheiten loszulassen und zu lernen, in der Ehrfurcht vor dem, der richtet, auf das Lamm zu vertrauen, das für uns geopfert wurde. Die große Trübsal und der Zug der 200 Millionen. Im Klang der sechsten Posaune öffnet sich ein Panorama von erschütternder Größe, vier gefallene Engel werden am großen Strom Euphrat gelöst, und mit ihnen tritt ein unüberschaubares Reiterheer in die Geschichte ein. Johannes hört die Zahl, 200 Millionen, und gibt damit etwas wieder, das menschliche Vorstellbarkeit sprengt. Zugleich wird diese Szene klar in Gottes Zeitplan eingezeichnet, es ist die Phase der großen Trübsal, von der Jesus sagte, denn dann wird große Drangsal sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist noch je sein wird. Die Formulierung Stunde und Tag und Monat und Jahr macht deutlich, dass nicht ein einziger Moment dieser Drangsalszeit dem Zufall gehört. Der gewaltige Zug der Reiter, das Töten eines Drittels der Menschheit, die Bilder von Feuer, Rauch und Schwefel, all dies spielt sich nicht neben Gottes Souveränität ab, sondern unter ihr. Auf Stunde und Tag und Monat und Jahr bedeutet, dass die vier Engel auf die Stunde, dazu den Tag, dazu den Monat und dazu das Jahr hinbereitet worden sind, insgesamt 13 Monate, einen Tag und eine Stunde, zur Tötung der Menschen. Die Offenbarung verbindet diese Gerichte mit einer weltweiten militärischen und geistlichen Zuspitzung. Der Euphrat trocknet aus, damit der Weg der Könige von Sonnenaufgang herbereitet wurde, und unreine, dämonische Geister ziehen aus, sie zu versammeln zu dem Krieg des großen Tages Gottes, des Allmächtigen. Am Ende sammeln sich die Mächte der Erde bei Harmagedon, und der, der am Kreuz als das geschlachtete Lamm erschien, tritt nun als der Richter auf, der die Weinpresse des Grimms des Zorns Gottes, des Allmächtigen treten wird. Die 200 Millionen Reiter sind damit nicht einfach ein dunkles Randphänomen, sondern ein Baustein in der letzten Sammlung der Geschichte. Gott liest wie ein Winzer die Trauben in die Kelter, um in Christus das Böse endgültig zu richten. Wer an ihn glaubt, darf inmitten dieser Bilder lernen, anders auf die Gegenwart zu schauen, nicht Spekulation über Zahlen und Szenarien trägt, sondern die Gewissheit, dass der Herr der Geschichte jede Stunde kennt und keine Trübsal ihm entgleitet. So wird der Blick auf die Endzeit nicht zum Nährboden von Angst, sondern zu einer Schule der Hoffnung, in der die großen Erschütterungen dieser Welt im Licht des kommenden Königs relativiert werden. Gerade weil die Schrift die Ereignisse der großen Trübsal so ernst schildert, gewinnt die Gegenwart ein besonderes Gewicht. Wenn Gott die Völker sammelt und seine Gerichte zulässt, dann nicht, um uns in lähmende Furcht zu treiben, sondern um den Blick zu schärfen, jetzt, im verborgenen Alltag, im unspektakulären Glaubensgehorsam, wird eingeübt, was in der Stunde der Erschütterung trägt. Die Perspektive der 200 Millionen Reiter ruft dazu, die eigene Lebensausrichtung zu prüfen, nicht in panischer Selbstbespiegelung, sondern in stillem Vertrauen darauf, dass der, der die Stunde und den Tag kennt, auch den Weg seiner Kinder kennt und sie durch jede Drangsal hindurch an sein Ziel bringen wird. Denn dann wird große Drangsal sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist noch je sein wird. Und der Sechste goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat, und sein Wasser vertrocknete, damit der Weg der Könige von Sonnenaufgang herbereitet wurde. Wer die grausamen Bilder der sechsten Posaune vor Augen hat, kann zwei Versuchungen erliegen, sich in Spekulationen über politische Konstellationen zu verlieren oder die Texte aus Angst zu verdrängen. Die Schrift führt einen in einen anderen Weg, sie verbindet den Ernst der kommenden Gerichte mit der Gewissheit, dass Christus Herr über Zeit und Geschichte ist. In dieser Spannung wächst ein nüchterner Mut, der die Gegenwart nicht verklärt, aber auch nicht dämonisiert. Das Leben wird bewusst im Horizont des kommenden Tages gelebt und gerade so werden die kleinen Schritte des Vertrauens, der Treue und der Liebe kostbar. Die Aussicht auf den Krieg des großen Tages Gottes, des Allmächtigen, macht nicht hart, sondern wach, wach für das, was zählt, und dankbar für die Zeit der Gnade, die noch bleibt. Harte Herzen trotz Gericht, der Ruf zur Umkehr heute. Am Ende der sechsten Posaune liegt ein Befund, der fast schwerer wiegt als das Sterben eines Drittels der Menschheit, die übrigen der Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße. Trotz der Erfahrung von Gericht, Angst und Verlust bleibt das Herz unverändert. Es klammert sich fest an Götzen, an Werke der Hände, an eine Welt der eigenen Kontrolle. Die Offenbarung beschreibt diese Verstrickung ungeschönt, sie hören nicht auf, die Dämonen und die Götzen aus Gold und Silber und Erz und Stein und Holz anzubeten, und sie lassen auch Mord, Zauberei, Unzucht und Diebstahl nicht los. In dieser Verstockung zeigt sich, wie tief der Mensch sich in seiner Rebellion einrichten kann. Gericht öffnet seine Augen nicht automatisch, ohne innere Wendung zum lebendigen Gott werden selbst die heftigsten Erschütterungen nur zur Kulisse einer fortgesetzten Selbstbehauptung. Vers 20 lautet, und die übrigen der Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände, so dass sie nicht die Dämonen und die Götzen aus Gold und Silber und Erz und Stein und Holz anbeteten, die weder sehen noch hören noch wandeln können. Und sie taten nicht Buße über ihre Mordtaten noch über ihre Zaubereien noch über ihre Hurerei noch über ihre Diebstähle. Diese Verse zeigen, dass es die Absicht von Gottes Gericht ist, dass die Menschen Buße tun. Obwohl Gott will, dass die Menschen durch sein Gericht Buße tun, zeigen diese Verse, dass sie nicht Buße tun werden. Darum ist die sechste Posaune nicht nur Beschreibung der letzten Verhärtung, sondern ein Spiegel für die Gegenwart. Jetzt, in der Zeit der Gnade, wirkt derselbe Geist, der am Ende zur Anbetung des Bildes des Tieres drängen wird. In Offenbarung 13,15 heißt es, und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, so dass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Hinter der Faszination unserer Zeit für Bilder, Systeme, Ideale der Selbstverwirklichung steht mehr als menschliche Kreativität. Es wirkt eine Macht, die den Menschen von der Anbetung Gottes wegziehen will. Die Gerichte der Offenbarung entladen diese Macht und machen deutlich, die Frage, wer angebetet wird, entscheidet sich nicht erst in der Endzeitvision, sondern heute, in den alltäglichen Loyalitäten, in dem, worauf das Herz vertraut und wofür es Opfer bringt. Wer diese Linien sieht, hört in den Gerichten Gottes einen ernsten, aber zutiefst gnädigen Ruf. Gott ist kein Sadist, der Lust an Qualen hat, er ist der Heiland, der durch Erschütterung aufwecken will, bevor es endgültig zu spät ist. Seine Langmut, seine Geduld mit dieser Welt und die scheinbare Verzögerung des Endes sind Ausdruck seiner Barmherzigkeit. In dieser Zeit kann das Herz weich werden, die Götzen der eigenen Hand können an Strahlkraft verlieren, das Lamm kann neu zur Mitte werden. So wird die Aussicht auf die Unbußfertigkeit der letzten Generation nicht zur dunklen Druckkulisse, sondern zur ernsten Folie, vor der die jetzige Gnade umso heller aufleuchtet. Wer sich heute innerlich an Christus bindet, lernt eine Freiheit kennen, die keine äußere Erschütterung mehr rauben kann, die Freiheit, mit einem weichen Herz vor Gott zu leben, im Vertrauen auf das Lamm, das sich hingibt. Und die übrigen der Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände, so dass sie nicht die Dämonen und die Götzen aus Gold und Silber und Erz und Stein und Holz anbeteten, die weder sehen noch hören noch wandeln können. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, so dass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Die Tatsache, dass selbst große Gerichte nicht automatisch zur Umkehr führen, bewahrt vor einer naiven Hoffnung auf äußere Lösungen. Nicht Katastrophen bekehren, sondern das Wort Gottes, das Herz und Gewissen trifft, und der Blick auf das Lamm, das sich hingibt. Wer diese Einsicht annimmt, geht nüchterner mit den Erschütterungen seiner Zeit um und zugleich dankbarer mit jeder stillen Regung zur Buße, die der Geist schenkt. Aus dieser Dankbarkeit wächst eine Haltung, die Götzen entlarvt, ohne selbstgerecht zu werden, und die im Alltag kleine Akte der Anbetung Gottes pflegt, während die Welt andere Altäre baut. So wird der Weg durch eine immer widerspenstigere Welt kein Weg der Bitterkeit, sondern eine Pilgerschaft der Hoffnung, getragen von der Gewissheit, dass das Lamm, das heute zur Umkehr ruft, am Ende die Geschichte gerecht vollenden wird. Herr Jesus Christus, vor den ernsten Bildern der sechsten Posaune bekennen wir, wie begrenzt unsere Sicht ist und wie leicht wir die Tiefe deiner Erlösung unterschätzen. Du hast dein Blut am wahren Altar vergossen, damit Gericht nicht unser Ende sein muss, sondern der Anfang eines neuen Lebens in dir. Gib uns ein weiches Herz, das deine Warnungen ernst nimmt und deine Gnade nicht gering achtet. Wo unser Denken von Angst, Spekulation oder Gleichgültigkeit bestimmt ist, erfülle uns neu mit dem Geist der Weisheit und Offenbarung, damit wir deine Wege verstehen und dir inmitten aller Erschütterungen vertrauen. Stärke unseren Glauben, dass du auch in den dunkelsten Zeiten Herr der Geschichte bleibst und dass nichts aus deiner Hand fällt. Lass uns in deinem Licht nüchtern, wach und hoffnungsvoll leben, verwurzelt im Kreuz und ausgerichtet auf dein Kommen. Bewahre uns vor Götzen unserer Zeit und erfülle uns mit der Liebe, die standhält, wenn alles wankt. In deiner Gnade werden wir nicht beschämt werden, sondern deine Herrlichkeit sehen. Amen.